Es ist solch ein Vorrecht, hier zu sein in diesem Tabernakel, Kapelle. Und wir setzen fort. Es ist der zweite Abend beziehungsweise der dritte Abend mit unseren Versammlungen. Und es tut uns leid, dass wir nicht genug Sitzmöglichkeit haben. Es sind einige, die stehen müssen, und zwar stundenlang. Ihre Hüften werden schmerzen. Aber ich bete von ganzem Herzen, dass der Gott des Himmels euch belohnen möge, ihr, die ihr steht und wartet und hört, und andere sitzen hier, sind krank und bedürftig. Nun, ich habe Billy Paul gefragt und Jean und andere, ob Gebetskarten ausgegeben wurden, und sie taten es nicht, weil direkt im Anschluss an diesen Gottesdienst eine Taufe stattfinden wird, wohl hier in den Kellerräumen des Gebäudes. Ich weiß, das letzte Mal, als ich hier war, musste ich taufen, und man hat mich in Hosen getan, die einem größeren Bruder gehörten. Ich musste die Hosenbeine auftun. Und als ich dann in das Wasser stieg, wusste ich, dass es zu heiß gemacht wurde. Ich dachte, ich werde verbrüht. Aber ich habe es trotzdem getan und tat, was ich meinte, recht sei, habe die getauft werden wollten. Nun, morgen, so habe ich gehört von Bruder Mohr, dass ich nach der Sonntagsschule morgen früh sprechen soll. Nun, ihr, die ihr Gemeinden habt, in die ihr geht, ich möchte nicht, dass ihr eure eigenen Gottesdienste versäumt. Das ist eure Pflicht, wann immer ein Gottesdienst stattfindet, dass ihr dort seid. Das ist eure Aufgabe. Aber wenn ihr keine Gemeinde habt und ihr kommen möchtet, das schätzen wir, und wir werden für die Kranken beten. Wenn ihr jemand habt, den ihr bringen möchtet, dann könnt ihr es dem Pastor sagen, und er wird schon verstehen, dass ihr Mama oder irgendjemanden hierher bringen möchtet zum Gebet. Aber wenn ihr nur glauben wollt, dann habt ihr dieselbe Autorität, wie der Pastor hat, denn er hat dieselbe Autorität, wie ich sie habe. Ihr braucht keine besondere Heilungsversammlung. Für euch braucht noch nicht einmal gebetet zu werden. Ihr braucht es nur anzunehmen. Das ist alles, was nötig ist. Gestern Abend hat der Heilige Geist etwas Besonderes getan. Wir hatten keine Gebetskarten, und er hat im Gebäude gerufen und gewirkt. War es nicht wunderbar, wie es geschah? Seht ihr, die göttliche Heilung liegt doch nicht in einem Menschen, sondern in dem vollendeten Werk. Euer Glaube in das vollendete Werk tut es. Und Gabe der Heilung ist wie eine Gabe des Glaubens, die euch geschenkt wird. Eine Gabe der Heilung braucht nicht nur in dem Pastor zu sein, in dem Prediger, es kann in jedem Glied in der Gemeinde sein. Ich erinnere mich einmal, es war in einer Stadt, ich habe Versammlungen gehalten, und es hat so geregnet, und es war ein sonderbarer Bruder dort. Er hat die anderen Brüder zur Mitarbeit eingeladen. Sein Name war Busby oder Bisby, ich weiß es nicht, es war in Mississippi in jedem Fall. Ja, er war vorher ein Fußballspieler, und es war in einem Auditorium, in dem die Versammlung stattfand. Und später kam ein Zeugnis, das erstaunlich war. Das Zeugnis war wie folgt: Ich habe Billy hingesandt, dass er Gebetskarten vor dem Gottesdienst ausgibt, dass es nicht wie in einer Arena ist, wo alles drunter und drüber geht, auch wenn es ein Auditorium ist. Aber sofern es ein Gottesdienst ist, ist es ein Gottesdienst, wo immer er sein mag. Denn nicht das Gebäude, sondern das Volk, die Menschen, bilden den Gottesdienst. Sie sind die Herausgerufenen. Dann wurde gesagt, dass eine kleine Dame in der ersten Reihe saß, eine einfache Dame, eine Mutter, und eine andere Dame kam herein mit einem Kind, und das Kind war in eine Decke gehüllt, und es sah jeder, dass die Dame mit dem Kind keinen Platz hatte, und sie war nass. Leute hatten ja ihre Schirme, aber irgendwie kam sie so herein, und plötzlich sprach der Heilige Geist zu dieser Schwester, die da saß. Der Heilige Geist sagte: Gehe, bete für das Kind der Mutter dort. Und dann saß sie hinüber und stellte fest, dass sie eine Gebetskarte hatte. Und dann sagte sie: Vater, wie kann ich hingehen für das Kind beten? Bruder Brennen wird doch dafür beten. Und Dann sagte sie, ich konnte es nicht aushalten. Immer wieder hieß es in meinem Herzen und es kam schwerer und schwerer auf ihr Herz, gehe, bete für das Kind. Und endlich hat sie dann gesagt, vielleicht, damit ich es von meinem Herzen loswerde, werde ich der Frau meinen Sitz geben, denn sie ist ja schon müde genug. Und dann ging sie hin und sagte, wie geht es dir, Schwester? Du siehst so müde aus hier mit dem Kind und ich habe mein Baby ja nicht mit. Würdest du nicht bitte meinen Sitz einnehmen und ich werde dann hier stehen? Nein, sagte sie, ich möchte deinen Sitz nicht nehmen. Doch, sagte sie, du musst es tun. Ich sehe, du bist müde und so weiter. Und sie sagt, ehe du dich setzt, ich habe gesehen, dass du eine Gebetskarte hast. Ja, sagte sie, der junge Mann gab es mir vor einigen Minuten, als ich hereinkam zur Tür. Und sie sagte, Bruder Branham wird für dein Kind beten. Sie sagte, ja, wenn meine Nummer gerufen wird, ja. Und sie sagte, ich werde beten, dass Gott diese Nummer rufen wird. Aber sie sagte, ich bin ein Christ. Ich kann es von meinem Herzen nicht loswerden, wenn du bitte entschuldigen möchtest. Ich muss einfach diese Sache loswerden. Darf ich nicht eben ganz kurz für dein Baby beten? Natürlich, sagt sie, Liebling, bete. Und sie hat ihre Hände aufgelegt auf das Kind und das Kind weinte. Und die Schwester sagt, ich tue dieses, damit es von meinem Herzen los ist. Und ich weiß, dein Knecht, Bruder Branham, wird für das Kind noch beten und es wird geheilt werden. Aber ich möchte jetzt gemäß dem, was in meinem Herzen ist, beten. Und dann ging diese Dame hin und setzte sich, ich glaube, es waren zwei Galerien, die untere und die obere, und sie hat sich wohl dann ganz oben gesetzt. Und dann plötzlich sagte ich, rief dann die Gebetskarte auf nach dem Gottesdienst, nach der Predigt. Und ihr wisst ja, dass ich einmal da und einmal dort anfange. Und diese Dame war jetzt wohl die dritte oder vierte von denen, die aufgerufen wurden. Und die Mutter kam jetzt durch das Gebäude und sagte, oh, wie froh war diese Schwester, für das Kind gebeten hatte, dass jetzt die Nummer wirklich gerufen wurde. Und jetzt kam sie immer näher und plötzlich schaute ich auf sie. Ihr wisst ja, es ist auf Tonband aufgenommen. Und es hieß dort, Schwester, es hieß, dein Kind leidet oder litt, ich vergesse jetzt, welche Krankheit es war, aber du kommst aus der und der Stadt, dein Name ist so und so, aber dein Baby ist schon geheilt. Denn der Heilige Geist sprach zu der Schwester, die dort gesessen hat, jetzt sitzt sie oben auf der zweiten Galerie, sie hat für das Kind gebetet. Seht, das Mitleid dieser Mutter war größer wie das, was ich hätte haben können. Seht, wenn Gott zu eurem Herzen spricht, dann geht, tut es, wenn er es tut. Folget immer dem Heiligen Geist. Nun, gestern Abend sprach ich, und ich glaube, dass wir in den letzten Tagen leben. Glaubt ihr es auch? Wir sind nahe dem Kommen des Herrn. Und wie Gott im Anfang, ihr wisst, als Jesus kam, sagte er, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, glaubt mir nicht. Aber wenn ich die Werke meines Vaters tue, dann glaubt den Werken. Wenn ihr mir nicht glauben könnt als Mensch, dann glaubt den Werken, die hier geschehen. Ich habe darüber gesprochen, dass Gott sich zuerst in der Feuersäule offenbarte, dann in seinem Sohne und jetzt offenbart er sich in der Gemeinde. Derselbe Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Seht, Gott über uns, Gott mit uns, Gott in uns. Das ist es. Dann stellen wir fest, als Jesus auf Erden war, sagte er, ich komme von Gott und gehe zu Gott zurück. Jawohl. Aber als er starb, begraben wurde und auferstanden ist und gen Himmel fuhr, erkennen wir, dass Gott, der Logos, die Feuersäule, die mit dem Volke Israel war, dass das Christus war, die Salbung. Er sagte, ehe Abraham ward, bin ich. Oh, ich mag das Wort, ich bin. Nicht ich war oder werde sein, sondern ich bin. Seht, wenn ihr sagt, die Tage der Wunder sind vorbei, dann macht ihr ihn, der ich war. Seht, aber er ist, der ich bin. Ehe Abraham war, ich bin. Dann stellen wir fest, nach seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt ist er ja zu Gott zurückgegangen, in derselben Weise, wie er mit dem Volke Israel war, im Alten Testament. Und er erschien als die Feuersäule. Ihr wisst ja, als Saulus auf dem Wege nach Damaskus war, wurde er von einem hellen Licht zu Boden geworfen. Der Rest der Begleiter sah das Licht nicht, aber Paulus sah es. Und als er zu Boden geworfen wurde, hört er eine Stimme: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er sprach: Wer bist du? Die Antwort lautet: Ich bin Jesus. Seht, er kam von Gott, er ging zu Gott. Nun, wir stellen fest, dass in diesen letzten Tagen der Heilige Geist zurückgekommen ist in die Pfingstbewegung. Es ist das Bild aufgenommen worden, dieselbe Feuersäule, die damals war, dann geoffenbart wurde, in menschlichem Fleisch dieselben Zeichen getan hat und dann das Zeichen des Messias. Wir wissen, wie wir es gesagt haben, das Zeichen des Messias war, er war der Gottprophet. Das wahre Israel wartete auf einen Propheten, denn Gott hatte gesagt: Ist jemand unter euch Prophet oder geistlich, dann rede ich der Herr zu ihm durch Träume, Gesichter und so weiter. Wenn das, was er sagt, geschieht, höret auf ihn. Und Mose sagte: Gott, der Herr, wird einen Propheten wie mich euch erwecken. Und Jesus tat das Zeichen eines Propheten, als er hier auf Erden wandelte. Er tat es vor Simon Petrus. Er sprach zu ihm, nachdem er vor ihm war: Dein Name ist Simon, dein Vater ist Jonas. Seht, und er nannte ihn dann Petrus. Oh, das war vollkommen der Prophet. Nun, Nathanael sah es und Philippus sah es und er ging ja zu Nathanael und sagte: Kommt, seht, bin wir gefunden haben, ist es nicht der Sohn Gottes? Und sicher, er sagt ihm: Komm, stelle selber fest. Sicher wird er ihm gesagt haben, was geschehen war. Sicher, er war gläubig auf seine Art und er kam dorthin, die Versammlung fand statt und plötzlich sagt Jesus zu ihm: Wahrlich ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Er sagte: Rabbi, seit wann kennst du mich? Ehe Philippus dich gerufen hat, habe ich dich unter dem Baum gesehen. Das hat es getan. Er sagte: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, der König in Israel. Seht, es gibt drei Rassen von Menschen auf Erden. Wenn ihr der Bibel glaubt, dann glaubt ihr das, von Sem, Ham und Japhet. Juden, Heiden, Samariter. Seht, und seit Pfingsten der Weg geöffnet und dann wurde Vergebung gepredigt und getauft und so weiter und sie empfingen den Heiligen Geist. Und später ging es in das Haus des Cornelius, angefangen in Jerusalem, dann Samarien und dann zu den Heiden. Seht, und die Samariter und die Juden haben Ausschau gehalten nach dem Messias. Er kommt nur zu denen, die Ausschau nach ihm halten. Stimmt das? Jawohl. Zu denen wird er kommen, die auf ihn warten, die ihn erwarten. Nun, gebt acht. Als er sich den Juden bekannt machte durch sein Zeichen des Messias, seht, er musste über Samarien gehen, so steht es geschrieben, und eine Frau kam, ihr kennt die Geschichte, und wie er Kontakt mit ihr aufnahm, mit ihr sprach und so weiter. Er sagte: Gib mir zu trinken. Und die Unterhaltung ging weiter und sagte: Wir haben doch keine Gemeinschaft miteinander. Dann fand er ihre Schwierigkeit und sprach: Gehe, hole deinen Mann. Sie sagte: Ich habe keinen Mann. Er sprach: Recht hast du geantwortet, denn fünf hast du gehabt. Fünf hattest du, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und seht, was sie sagte, der Unterschied zwischen ihr und den Priestern. Sie sagten: Er ist doch der Beelzebub. Und er sagte damals: Die Sünde wird nicht vergeben. Gegen den Heiligen Geist zu reden, ist Lästerung gegen den Geist. Und seht, diese Frau hat mehr gewusst von dem Dienst Christi, wie viele Prediger heute wissen, obwohl wir meinen, sie war eine Dirne. Aber sie sagte: Herr, wir wissen, wenn der Messias kommen wird, er wird uns dies alles sagen. Sie wurde gelehrt, sie wusste, worauf sie wartet. Und er sprach: Ich bin's, der mit dir redet. Darauf ließ sie ihren Wassereimer und lief in die Stadt und sagte: Kommt, seht, ist das nicht der Messias? Sollte er das nicht tun? Seht, und die Menschen glaubten an Jesus, um des Willen, was die Frau gesagt hatte, dass sie eine Begegnung mit Jesus, dem Messias, hatte, denn sie hatte das Zeichen des Messias erkannt, aber zu den Heiden ging er gar nicht. Seht, aber er sagte, wie es war in den Tagen Noahs und was dort alles vor sich ging und in den Tagen Lots, nun, wir haben es durchgenommen, in den Tagen Lots gab es drei Gruppen von Menschen und die sind immer in der Dreiheit. Erkennet, da waren in den Tagen Lots, die Ungläubigen, die Sodomiter, da waren Lot die lauwarme Gemeinde und da war Abram die Auserwählten, Herausgerufenen unter dem Zelt sitzen. Gottes Wahl, nicht seine eigene, seht. Und Abram hat auch seine Wahl für Gott dann getroffen. Und ich glaube, dass Gott sich dort in der Geistleiblichkeit geoffenbart hat. Denn zwei, eine wären moderne Milligram, gingen nach Sodom, predigten den Sodomitern und der lauwarmen Gemeinde. Wunder taten sie nicht, haben sie lediglich verblendet. Denn das Predigen des Evangeliums verblendet den Ungläubigen, den, der nicht glaubt. Aber was hat der Engel getan für ein Zeichen vor der auserwählten Gemeinde? Er hatte seinen Rücken zum Zelt gewandt, er war ja ein Fremdling. Und er schaut Abraham an und fragt, wo ist deine Frau Sarah? Stimmt das? Er wusste, dass er verheiratet war, dass der Name seiner Frau Sarah ist. Ist das nicht befremdend? Und sieht, wie die Bibel deutlich sagt, sie war im Zelt hinter ihm. Hinter dem, der gesprochen hat. Seht, Gott geoffenbart im Fleische, denn Abraham nannte ihn Elohim, der Allmächtige. Was wird er in den letzten Tagen tun? Im Zelt hinter dir. Ist das Gedankenleserei gewesen oder Telepathie? Und er sagte, ich, er war derselbe Gott, der die Verheißung gegeben hat, ich, persönliches Fürwort, ich werde dich besuchen und werde das Wort oder die Verheißung einlösen und Sarah wird das Kind haben. Und Sarah lachte in sich hinein und der Engel sagte, warum hat Sarah gelacht? Sarah leugnete es. Gott hätte sie dort schlagen können, aber er tat es nicht, denn sie war ein Teil Abrahams. Oh, die Sünde würde uns ruinieren, wenn wir nicht ein Teil Christi sein würden. Er kann die Gemeinde nicht schlagen, denn sie ist ein Teil Christi. Sieht, die Gemeinde und Christus ist eins. Unsere Sünde ist durch sein Blut bedeckt und vergeben. Seht, wir vertrauen nicht in uns, sondern in sein vollendetes Werk. Nun, Jesus sagte, wie es war in den Tagen Sodoms, so wird es sein in den Tagen des Menschensohns. Eine Heimsuchung derselben Sache. Wenn Gott das Zeichen gezeigt hat, am Ende der Juden und am Ende der Samariter, an ihrem Zeitabschnitt, seht, wenn er uns eingehen ließe durch oder mit allgemeiner Theologie, was wäre Gott dann? Er wäre ungerecht. Nein, was Gott gesagt hat, dabei bleibt er. Er kann sein Wort nicht wechseln oder ändern. Ich kann es ändern, mein Wort, aber nicht Gottes Wort. Was Gott sagt, das ist, dann können wir nur noch sagen, ja Herr, so ist es. Es ist wahr. Lasst uns Glauben haben in das, was er sagte. Das ist das Einzige, wie wir ihm wohlgefallen können, indem wir glauben, was er gesagt hat. Seht, ihr habt ja gesehen, hier bei der letzten großen Konferenz, die Khrushchev und Eisenhower abgehalten hatten. Ihr wisst ja, der eine repräsentierte die fünf großen Nationen des Westens, der andere die fünf großen des Ostens. Und das waren die 10 Zehen der Bildsäule, die Daniel gesehen hat. Und ihr wisst ja, wie Khrushchev den Schuh ausgezogen hat und den Tisch geschlagen hat. Wer geistlich gesonnen ist, der wird das sofort erfassen. Aber sie werden sich nicht mischen. Seht, das nächste ist das Kommen des Steines, der aus dem Berge sich lösen wird und in die heidnischen Königreiche hineinrollen wird. Und dann ist ihr Ende da. Aber vor dieser Zeit wird er einen Engel senden in die Gemeinde, nicht nach Sodom, nicht in die lauwarme Gemeinde, sondern zu den Auserwählten, zu der herausgerufenen Gemeinde. Welch ein Zeichen hat er gegeben? Dasselbe, wie wir es gestern Abend gesehen haben. Gott Elohim, geoffenbart in der Person des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Oh, wie wunderbar! Es sollte uns 1 Million Meilen in den Himmel hinauf versetzen, wenn wir das alles hören und erkennen. Diese Dinge geschehen nicht, ehe das Wasser wiederkommt, um zu überschwemmen, sondern ihr wisst, in Sodom war es nicht Wasser. Nein, es war ein anderes Gericht. Wir sind am Ende. Denkt darüber nach. Es geht um euer Leben. Und wenn Gott will, werde ich morgen die Jungs schicken, und sie werden die Gebetskarten austeilen, morgen Abend, vielleicht um 6 Uhr, etwa um 6 Uhr morgen Abend. Nun, während wir heute Abend hier sind, betet. Wer weiß, was Gott vorhat? Wir wissen es nicht, aber wenn Gott etwas tun wird, etwas Übernatürliches tun wird, um zu beweisen, als unfehlbarer Beweis, dass er hier ist, dann müssen doch alle sagen, ja Herr, ich glaube. Ich denke an Südafrika, wo Zehntausende mal Tausende es empfangen haben. Ein Zeichen und 25.000 sind aus Fahrstühlen, von Tragbaren, von Krücken aufgestanden und 7 Lastwagen wurden vollgeladen. Und 30.000 Ruheheiden haben ihre Götzen auf dem Boden zerstört und Christus angenommen. Seht, aber wir sind so aufgeregt und so. Fürchtet euch doch nicht. Ich habe doch vor kurzem gepredigt über das Thema. Fürchtet euch nicht, ich bin's. Das Einzige, was ihnen helfen konnte, vor dem hatten sie Angst und dachten, er sei ein Spuk, ein Geist. Seht, das Einzige, was ihnen helfen konnte, oder der Einzige, so ist es heute. Das Einzige, was euch vom Krebs lösen und vom Herzleiden, die Arznei hat keine Hilfe für euch. Das Einzige, was euch helfen kann, ist das, wofür ihr euch fürchtet. Seht, ihr meint, es ist ein Geist. Nein, ich sage euch, es ist der Heilige Geist, der gegenwärtig ist und der sich offenbart. Glaubt ihm jetzt. Nun, morgen Abend werden wir für die Kranken beten und so der Herr will. Nun, so es der Wille des Herrn ist, werde ich dann nach der Sonntagsschule über das Thema sprechen, das ich dazu gewählt habe. Nun, heute werden wir dann aus dem Buch des Jeremia sprechen. Lasst uns Jeremia aufschlagen, und zwar das 8. Kapitel, und dann vom 20. Vers lesen. Und höret genau auf das Lesen. Meine Worte können versagen, Gottes Worte können nicht versagen. Amen. Meine Worte, sie müssen so sein. Vorüber ist die Ernte, zu Ende die Obstlese, doch wir haben keine Rettung erlangt. Über den Zusammenbruch der Tochter meines Volkes bin ich gebrochen. Ich gehe trauernd einher. Entsetzen hat mich ergriffen. Gibt es denn keinen Balsam oder keine Salbe mehr in Gilead und ist kein Arzt mehr da? Ach, warum ist der Tochter meines Volkes noch keine Heilung zuteil geworden? Wenn ich dieses mit einem Thema benennen wollte, möchte ich sagen, warum? Lasst uns noch einmal beten, ehe wir hier hineingehen. Vater, du bist die Zuströmung all unseres Trostes, wie Crosby gesungen hat, mehr als Leben bist du mir, und wir sind hier im Live-Tabernakel versammelt, Lebenskapelle. Nicht nur, dass der Name von außen, der dort steht, sondern die Menschen, die sich hier drinnen befinden, brauchen ewiges Leben. Wir glauben an dich, denn so steht's geschrieben, wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode ins Leben hinübergegangen. Oh, wir lieben diese Worte, denn sie sind uns Leben. Dein Wort ist Leben. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und es wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es ist so gnädiglich geschrieben im Hebräerbrief durch Paulus, im 4. Kapitel, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, und es dringt hindurch, bis es scheidet Geist und Seele, Mark und Bein, und unterscheidet die Gedanken der Herzen und Sinne. Das Wort, das Geist ist, und der Geist offenbart die Gedanken. Wir danken dir dafür, Herr. Der Heilige Geist mit seiner Kraft gegenwärtig. Kranke werden geheilt, Gebundene werden frei. O, wir beten, Herr, dass du jede Seele befreist von der Gebundenheit. Nimm die Frau, nimm den Mann, alle, die zur Gemeinde gehören, dich aber persönlich nicht kennen. mögen sie dich heute als Retter aufnehmen und zurückgehen und dem Pastor sagen, ich bin ein Glied der Gemeinde so und so lange gewesen, Jahre, Monate, was es sein mag, aber gestern habe ich in Wahrheit mein Herz Gott geweiht und mich ihm ergeben. Jetzt bin ich ein Gotteskind. Jesus ist mein Retter. Er ist mir teuer und wert geworden. Ich bin vom Tode zum Leben hinübergegangen. Und jetzt bin ich anders. Ich liebe ihn und werde jetzt ein besseres Glied der Gemeinde sein, besser als vorher. Gewähre es, Vater, mögen viele mit Heiligem Geist erfüllt werden und Kranke geheilt werden und Gott Ehre empfangen. Hilf uns, während wir über diesem Wort meditieren, denn es ist uns Leben. Wir bitten es alles in Jesu Namen. Amen. Nun, die Frage ist, warum? Und es ist niemand, der ein besseres Recht hätte zu fragen als Gott. Und er fragt es uns alle heute. Wenn Gott einen Weg des Entkommens für sein Volk macht, wenn sie entkommen können dem Schrecklichen, das kommen wird, dem Tode, dem ewigen Tode oder der Krankheit oder was es sein mag. Und wenn Menschen es nicht annehmen, dann fragt Gott, warum habt ihr es nicht getan? Es wird etwas Großes sein am Tage des Gerichtes, wenn Gott fragen wird, all diejenigen, die es nicht angenommen haben, warum? Seht, ihr könnt erfüllt werden mit seinem Geiste. Warum geschieht es nicht? Ihr werdet eine Antwort geben müssen. Denkt daran. Seht, wir werden für jedes Wort antworten müssen, das Gott geschrieben hat. Warum habt ihr es nicht angenommen? Und ihr werdet an jenem Tage keine Entschuldigung haben, wenn ihr vor Gott steht. Nun, wie der König Israels, er war der Sohn Ahabs und der Isebel und lebte in Samarien. Er war ein schlechter Mensch. Er war wie sein Papa und seine Mutter. Und er hat den Gott seiner Mutter Baal angebetet. Und eines Tages ging er auf dem Oberdach und fiel dann durch die Öffnung und hat sich verletzt. Er wurde krank. Und dann hat er zwei seiner Soldaten gerufen und hat sie nach Ekron gesandt, dass sie die Propheten Baals konsultieren oder den Beelzebub fragen, ob er gesund wird oder nicht. Oh, wisst ihr, ihr könnt vor Gott nichts verbergen. Irgendwo in der Wüste abseits war ein Prediger, der Gott kannte, sein Name war Elia. Und Gott offenbart seine Geheimnisse seinen Knechten. Und der Heilige Geist kam über Elia und sprach, gehe, stelle dich dort auf den Weg und stoppe ihn. Und Elia machte sich auf den Weg, dort auf den Weg, der durchs Gebirge zu der Stadt leitete. Und er stoppte die Männer, die Soldaten, und sagte, gehet, sage dem König, er wird von seinem Bett nicht aufsteigen. Warum? Warum sollte er hinsenden, um Beelzebub etwas zu fragen? Ist es, weil kein Gott in Israel wäre? Ist es, weil kein Prophet da war? Ist es, weil Gott nicht bekannt geworden wäre in Israel? Ist es, weil Gott keinen Propheten bereitet hätte, den man fragen könnte über solche Dinge? Warum sendet er dorthin? Er wollte wissen, warum. Und die Männer gingen zurück, brachten die Botschaft dem König. Und der König fragte, wie sah der Mann aus? Und sie sagten, er hatte ein Kamelsfell beziehungsweise irgendein Fell umgehängt und einen Bart und so weiter. Und der König wusste, das ist Elia. Und Elia hat das Wort des Herrn Es war nicht, weil kein Gott in Israel gewesen wäre oder weil Gott keinen Propheten hätte, den man fragen konnte. Nein, es war die Sturheit des Königs, diesen Weg zu gehen. Er mochte Elia nicht. Er mochte ihn nicht, weil Elia ihn immer korrigiert hat in seiner Sünde. Und ein Prophet Gottes wird immer mit der Bibel übereinstimmen. Denn er hat Gottes Wort und er bleibt mit dem Worte. Und wenn ein Mensch ehrlich und aufrichtig ist, dann möchte er die Sache recht machen. Aber dann wendet er sich gegen den Botschafter. Nun, ich habe vor kurzem einen Artikel in der Zeitung gelesen in Phoenix. Und dort hieß es in diesem Artikel: Ein reicher Mann, der ein großes Vorhaben tun wollte, wurde getötet. Irgendein böser Mensch hatte begriffen, was dieser Mann vorhat und dass er viel Geld bei sich hat. Und dann ist es so gewesen, dass der Hund dieses reichen Mannes gebellt und gebellt hat. Aber der Mann war so über seinem Vorhaben und damit beschäftigt, dass er einfach das Gewehr nahm, den Hund totschoss. Denn er wollte mit seinem Vorhaben weitergehen. Und nachdem der Mann den Hund totgeschossen hatte, kam dieser böse Mensch und schoss den Mann tot und nahm sein Geld. Seht, manchmal gehen die Menschen, sie treten den Gemeinden bei, aber sie wollen die Stimme Gottes, die Stimme dessen, durch den Gott redet, stumm machen. Es ist eine Warnung, aber sie sagen, es ist Fanatismus, oder etwas anderes. Oh, sitzet still und höret. Seht, es ist nicht, weil wir keinen Gott hätten, nicht, weil wir das Heil nicht hätten, sondern weil wir nicht auf ihn hören, wie ein Mensch, der im Sterben liegt an einer Krankheit, für die die Ärzte eine Arznei haben. Und die Arznei wird dem Patienten gegeben, und sie könnte ihm helfen. Aber der Mensch nimmt die Arznei nicht. Er lehnt es ab, die Arznei zu nehmen. Der Mann kann dem Arzt so nahe sein. Aber er stirbt trotzdem, weil er sich nicht helfen lässt. Er stirbt auf den Stufen des Arztes. Und er stirbt an seiner Krankheit, die eigentlich geheilt werden könnte. Es ist nicht die Schuld des Arztes, nicht weil keine Arznei da wäre, sondern weil der Mensch es abgelehnt hat, die Arznei zu nehmen. Das stimmt. Er stirbt, weil er abgelehnt hat, die Medizin zu nehmen, die der Arzt ihm verschrieben hat. So ist es heute in der Gemeinde. Männer und Frauen sterben in den Sitzen, weil sie ablehnen, die Arznei Gottes zu nehmen. Es ist Salbe in Gilead. Es ist ein Arzt da, aber die Menschen lehnen es ab, die Arznei zu nehmen. Sie wollen es nicht. Es ist etwas Befremdendes. Wer würde schon die Arznei eines Arztes ablehnen, wenn ihr wisst, dass ihr krank seid und der Arzt verschreibt euch das Rezept? Es ist doch gefährlich, das dann nicht einzunehmen. Denn ihr mögt sterben. Aber wie viel mehr gefährlich ist es, die Salbe Gottes abzulehnen und es als Fanatismus zu bezeichnen. Seht, lehnt den Heiligen Geist nicht ab. Es wird keine Entschuldigung für euch geben. Gott wird fragen, warum habt ihr es getan? Es ist gefährlich, es zu tun. Gefährlich, wenn der Leib die Arznei nicht bekommt, die er brauchte. Wie viel mehr ist es gefährlich, die Salbe Gottes abzulehnen? Ihr könnt nicht sagen, es ist die Schuld des Arztes. Nein, es ist nicht Gottes Schuld. Es ist eure Schuld, wenn ihr es nicht einnehmt. Es liegt an euch. Seht, denn es ist für jeden, der nur möchte, und er kommt ob sie von den Presbyterianern zu den Pfingstlern, wer immer sie sein mögen. Ihr könnt Pfingsten nicht organisieren. Versucht hat man es. Pfingsten ist ein Erlebnis, das alle, ob sie Methodisten, Baptisten, Katholiken, wer sie sein mögen, wenn sie zu ihm kommen, ob sie braun, schwarz, wer sie sind, sie können es haben. Seht, das ist Gottes Arznei für die Sünde. Es gibt Arznei. Eines Tages werden wir gefragt, weshalb wir sie nicht eingenommen haben. Seht, manchmal ist die Medizin gut. Seht, nichts tut einem Menschen dann so gut, wenn es gebraucht wird. Aber manchmal oder nicht immer wird die Arznei die gleiche Auswirkung bei einem Menschen haben. Vor kurzem habe ich auch einen Artikel gelesen und vielleicht ist ein Arzt hier. Ihr wisst ja, zum Beispiel hat mir einer der Eingeborenen in Afrika erzählt, der hatte irgendwelche Geschwüre, die nicht heilen wollten. Und plötzlich sah ich, oder man schrieb dort, wie er diese Geschwüre mit einer Zitronen- bzw. Apfelsinenschale einrieb. Und ich dachte, was soll das? Und dann wurde dort berichtet, dass irgendeine Arznei in dieser Schale war, die den Keim tötet und die Geschwüre geheilt würden. Seht, manchmal gibt man dem Patienten Penicillin und es werden gewisse Keime dadurch getötet. Und manchmal, wenn zu viel gegeben wird, kann ein Patient getötet werden. Man muss sicher sein, was man tut. Und ich habe irgendwo gesprochen, dass Medizin nicht heilt, besonders als ich in der Mayo-Klinik war. Und sicher, die Medizin wird benutzt, um Beihilfe zu leisten, aber die Medizin kann das Zellgewebe nicht wiedergeben. Das ist der Heilungsprozess, der das Zellgewebe wieder zurückbilden kann. Seht, es ist, als ob jemand Ratten im Hause hätte und man kann Gift streuen, die Ratten werden getötet, aber wer heilt all die Löcher? Seht, Gott heilt, Gott ist der Heiler, nicht die Medizin. Nein, seht, wenn ich meine Hand schneiden würde, dann wird es nicht die Arznei sein, die heilt, sondern das Leben in meinem Körper wird die Heilung wirken. Wenn ich aber zum Beispiel meinen Leib schneiden und danach sterben würde, dann bliebe die Öffnung auch nach 50 Jahren, wenn man meinen Leib einbalsamiert hätte, dann wäre die Öffnung genauso da, wie sie vorher war, wenn das Leben aus dem Leib gegangen ist. Seht, Leben bringt uns zu Gott zurück. Gott ist Leben. Gott ist nicht nur Leben, er ist ewiges Leben, um uns zu helfen in diesem Leben. Nun, man fragt, was ist mit der Penicillin? Seht, wie ich schon gesagt habe, es ist wie ein Rattengift, das gestreut wird. Habt ihr das Haus voller Ratten? Dann werden die Ratten getötet. Aber wie geht's weiter? Seht, Penicillin tötet den Keim, aber Gott muss alles heilen, was dadurch zu Schaden gekommen ist. Seht, Gott ist der Heiler. Das ist korrekt. Manche Medizin wird dem einen helfen, dem anderen schaden. Man muss sicher sein. Eins möchte ich sagen, Gottes Salbe für die Sünde wird allen wohltun, wer immer sie zu sich nimmt. Ganz gleich, wer ihr seid und was ihr seid. Gott hat die Arznei für die Sünde. Oh, ich mag den alten Gesang, in dem es heißt, Gott hat eine Arznei, eine doppelte Arznei für die Sünde. Seht, sorgt euch nicht mehr, er sorgt für euch. Ich habe ja viele feine Arztfreunde und ich lese auch in ihrer Zeitschrift, in dem Medical Journal, und ich schaue hier und da hinein. Und ihr wisst ja, dass die Wissenschaft forscht und sie haben eine Zusammensetzung von verschiedenen Dingen, um eine Arznei zusammenzustellen. Und dann wird die Arznei an einem Versuchsschwein zunächst mal ausprobiert und dann wird's an euch ausprobiert. Und wenn es in Ordnung ist, dann wird's den Menschen weitergegeben. Ich hoffe nicht, dass sie Menschen zu viel als Versuchsschweine nehmen. Nun, und dann habe ich darin gelesen, dass das Herzleiden ist Nummer eins Töter in der Nation. Nicht, dass ich nicht übereinstimmen wollte mit diesen feinen Menschen, aber ich sage euch, nicht Herzleiden, sondern Sündenkrankheit ist Nummer eins Töter in dem Volk. Da wird Seele und Leib getötet. Und ihr habt den alten Ausdruck gehört. Und niemand, manchmal heißt es, ich kann einfach nicht anders, ich muss es tun. Ich muss dies und jenes tun. Wisst ihr warum? Weil ihr Gottes Arznei nicht genommen habt. Deshalb, seht, ihr braucht die Arznei, um davon frei zu werden. Aber ihr fürchtet euch davor. Ihr wollt nichts Ungewöhnliches, dass es geschieht. Ihr wollt die reguläre Routine haben. Und gebt nicht Acht, was ihr tut. Seht, ihr habt Sorge um die Nachbarn und so weiter. Oh, wenn ihr nur mit Gottes Wort übereinstimmt, bleibt mit dem Worte. Es ist die Wiedergeburt. Manche fürchten sich davor. Und die Wiedergeburt ist ein Durcheinander, wie eine andere Geburt. Überall, wo immer sie stattfindet, wo immer sie sein mag, ob im Stall, im Haus, wo immer, oder im Krankenhaus, immer ist mit der Geburt ein Durcheinander verbunden. Seht, und wenn ihr wiedergeboren werdet, ist es genauso. Ihr tut Dinge, an die ihr gar nicht gedacht habt, und dennoch tut es sie plötzlich. Das ist es. Aber aus diesem Durcheinander kommt Leben, und das Leben kommt hervor. Das Leben kommt aus dem Tode. Es steht geschrieben, es sei denn, das Weizenkorn stirbt, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt und verwiest, aus dieser Verwiesung heraus kommt Leben. Ob ein Mann, ob eine Frau, wenn ihr bereit seid, euch selber zu sterben, um den Satzungen zu sterben, allem abzusterben, aus diesem Verdorbenen oder Getöteten, aus dem in Verwesung übergehenden, kommt neues Leben hervor. Ihr werdet verwandelt in eurer Natur, in eurem Leben, in eurem Wandel, in allem, was ihr seid. Aber ihr fürchtet euch davor. Ihr habt Angst zu weinen, dass das Make-up dann nicht runtergeht. Und ihr meint, der Appetit zur Zigarette würde verloren gehen. Ihr wollt es nicht. Fürchtet euch, dass jemand euch Heiligenrolle oder Fanatiker nennt. Oh, wenn sie den Meister des Hauses Beelzebub genannt haben, wie viel mehr werden sie es mit seinen Jüngern tun? Natürlich. Sicher, wenn sie mich nicht so bezeichnen würden, müsste ich beten und sagen, Herr, was ist mit mir los? Seht, die Welt nimmt nur die ihren an. Ihr seid erkauft mit einem Preis. Ihr seid andere Menschen, ein heiliges Volk, königliche Priesterschaft. Seht, ihr seid ein Königreich. Vor einiger Zeit ging ich mit meiner Frau zum Einkaufen und wir haben etwas Sonderbares gesehen, schon so lange nicht mehr, und entschuldigt, Schwestern. Es war tatsächlich eine Dame, die ein Kleid anhatte. Und ich sagte, wenn ich eine Kamera hätte, würde ich eine Aufnahme machen oder ihr die Hand schütteln. Und sie sagte, Billy, ich möchte dich doch etwas fragen. Manche dieser Frauen singen in Chören, sie gehen zur Gemeinde und sie sagen, es ist in Ordnung. Aber ich sagte, die Bibel sagt, dass eine Frau, wenn sie Männerkleidung anzieht, ist es ein Gräuel vor Gott. So steht es geschrieben. Und sie sagt, ja, warum tun wir es und wir glauben es und wir als Pfingstleute? Und ich sagte, wir gehören nicht zu ihnen. Wir sind nicht in ihrem Reich. Wir gehören zu einem anderen Reich. Sie sagte, aber wir sind doch Amerikaner. Ich sagte, nein. Ich sagte, wir leben in Amerika, das ist wahr. Aber wir sind geboren. Und ihr wisst ja, als ich nach Finnland ging, die Brüder gingen alle zur Sauna. Dort in Finnland, ihr wisst das ja, eine Art finnisches Bad. Ich ging's nicht. Und Dr. Monien sagte, ach, Bruder Brenim, komm doch mit. Ich sagte, nein, danke, ich kann hier nicht mitmachen. Ich weiß nicht warum, aber ich kann nicht mitmachen. Und die Brüder gingen alle. Ich wusste nicht, aber ich blieb abseits. Und hier kommt eine blonde Dame und hat auf dem einen Arm jede Menge Handtücher und nimmt einen Mann mit und sagt, komm, ich gebe dir ein Bad. Und die andere kam und winkte mir zu. Ich sagte, nicht mich, nein. Und es war wohl ein Dutzend, die gingen alle hier und dort und sie gaben ihnen ein Bad. Und nachher sagte ich, Dr. Mannion, das ist doch nicht richtig. Och, er sagt, das ist doch ungefähr so, wie eure amerikanischen Krankenschwestern euch behandeln. So behandeln die uns hier. Ich sagte, nein, das stimmt nicht. Das ist nicht richtig. Es ist nicht recht. Gott hat Kleidung über die Menschen getan und er will nicht, dass sie unbekleidet sind. Wenn ihr nach Deutschland geht, finden wir Leute mit einem deutschen Geist. In Finnland mit einem finnischen Geist. Und zu meiner Überraschung, in Rom, als ich dort war, dort war ein Schild, es hieß, an die amerikanischen Frauen gerichtet, bitte bekleidet euch in Ehre vor den Toten. Früher mussten wir die Mode aus Paris holen. Jetzt sind sie hinter uns zurückgeblieben, jetzt können sie von hier die Sachen holen. Welch eine Schande, welch eine Schmach. Es ist nicht, weil das Wort nicht gepredigt wurde. Gott hat jemand, der nicht Kompromisse schließen wird. Und es ist der Arzt da, es ist Salbe. Oh, wenn ihr den Heiligen Geist empfängt, werdet ihr anders kleiden, handeln, wandeln, reden, alles wird anders sein. Aber wenn ihr die Arznei nicht annehmt, was dann? Seht, dann habt ihr die Behandlung nicht. Ihr fürchtet euch vor der Wiedergeburt. Nun, meine Frau sagte, zu welchem Reich gehören wir? Seht, ich sagte, die Deutschen handeln wie die Deutschen, die Schweizer wie die Schweizer, die Franzosen wie die Franzosen, Amerikaner wie Amerikaner. Und sie sagen, sind wir nicht Amerikaner? Ich sagte, nur zum Teil, wir leben hier. Aber wenn wir von oben her geboren sind, dann haben wir einen Geist, der aus dem heiligen Orte kommt, wo alles heilig ist und ein heiliger Gott ist, ein heiliger Retter. Und ihr seid eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk. Ihr seid erkauft mit einem teuren Preis. Ihr seid hier Fremdlinge. Oh, ich wünsche, dass ich singen könnte diesen alten Gesang. Wir sind Pilgrime und Fremdlinge. Wir suchen eine Stadt, die zukünftig ist. Oh, sehr bald wird es sein, und wir werden nach Hause gerufen werden. Oh, ich liebe das. Pilgrime, Abraham, Isaac und Jakob. Sie haben eine Stadt gesucht, die kommen würde. Und sie legten Zeugnis ab, dass sie Fremdlinge und Gäste sind. Und sie hielten Ausschau nach der Stadt, die Gott erbaut hat. Oh, sie hatten geschmeckt von den himmlischen Dingen. Und wir, die wir geboren sind aus dem Geiste, wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir suchen die Stadt und das Königreich, wo Heiligkeit regiert. Wo Gott lebt, suchend die Stadt, die kommt. Aber sie fürchten sich vor der Wiedergeburt. Ihr werdet andere Menschen. Wenn ihr nicht andere Menschen seid, geworden seid, dann seid ihr noch nicht wiedergeboren. Ihr mögt zu einer Denomination bekehrt sein, zu einer Gemeinde bekehrt sein, aber wenn ihr zu Gott bekehrt seid, dann lebt ihr heilig. Ich glaube in Heiligkeit. Ich kann euch mit der Bibel beweisen, ganz gleich, was ihr tut. Ihr könnt Gott keine Gabe darbringen mit unheiligen Händen. Er wird sie nicht annehmen. Die Gaben im Alten Testament mussten geheiligt sein, vom Altar. Und ehe der Priester überhaupt opfern konnte, musste er geheiligt, er musste gesalbt sein. Ohne die Gabe wurde gar nicht angenommen. Gott wird die Gabe von unheiligen Händen gar nicht annehmen. Es muss durch heilige Hände dargebracht werden oder er nimmt sie gar nicht an. Aber sie fürchten sich vor der Wiedergeburt. Seht, denn es ist für sie ein Durcheinander. Aber es bringt neues Leben hervor. Ich bin so froh. Oh, wisst ihr, es gab eine Zeit, wo man verschiedene Arzneien nicht hatte. Zum Beispiel die Impfung für Pocken und viele sind gestorben. Oder Diphtherie. Es gab eine Zeit, wo man nicht impft. Aber jetzt könnt ihr euch impfen lassen. Und wenn irgendeine Epidemie ausbricht, dann wird sofort gehandelt. Man wird geimpft und so weiter. Ich bin dankbar dafür, Darüber bin ich froh, dass wir es haben. Und dass man Kinder impft und so weiter. Ich danke dem Herrn dafür. Und ich bete, dass Gott uns mehr und mehr gibt. Seht, sicher, wenn wir nur mit Gott weitergehen, er hat Dinge für uns bereitet. Und beten und die Bosheit ablegen, vieles kann gefunden werden. Natürlich, aber wenn ihr glaubt, habt ihr darüber hinaus eine Arznei. Natürlich, alles ist bereit, alles ist bereit für euch. Es gab eine Zeit, wo es keine Impfungen gab und Menschen starben an verschiedenen Krankheiten. Jetzt werden sie geimpft. Es gab eine Zeit, wo die Arznei Gottes nicht vollkommen angewandt werden konnte, weil das, solange das Blut der Tiere vergossen wurde, die Sünde konnte nur zugedeckt werden, aber nicht Befreiung und nicht völlige Lösung davon. Aber jetzt, ich werde etwas sagen. Er hat das nicht an irgendjemand ausprobiert. Nein, er hat es in seinem Sohne ausprobiert. Und er hat es auf sich genommen, dort am Jordan, als der Heilige Geist auf ihn kam. Alle Augen waren auf ihn gerichtet, auf sein Leben. Er sah aus wie Gott. Er handelte wie Gott. Er lebte wie Gott. Er betete wie Gott. Er heilte wie Gott. Er hat die Toten erweckt wie Gott. Er war Gott. Seht, er war von den Dingen der Welt gelöst. Und alle konnten ihn beobachten. Auch als die römischen Soldaten sein Angesicht verhüllten und ihn schlugen, sagten, wenn du ein Prophet bist, sage uns, wer dich geschlagen hat, und wir werden dich glauben. Aber er hielt stand. Er hat nichts um das gegeben, was der Teufel tat. Und sie haben ihn angespien und so weiter. Aber er war standhaft. Als seine eigenen Kinder ausriefen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, er hielt stand. Was sagte er? Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Als er gescholten wurde, hat er nicht wieder gescholten. Er hielt standhaft. Die ganze Hölle hatte sich aufgemacht. Aber er hat auch für uns, für dich und mich, einen Weg gebahnt. Er war nur ein Beispiel. Als er am Kreuze starb, war er standhaft. Am Ostermorgen, Halleluja, hat er bewiesen, dass es recht war. Der Tod konnte ihn nicht halten. Leben und Tod können nicht am gleichen Ort zusammen sein. Seht, er blieb standhaft. Und dann ist er in die Höhe hinaufgegangen. Seht, und dann haben Menschen das empfangen, was er für sie bereit hatte. Nicht nur irgendein Serum, sondern etwas von Gott, wodurch die Toten auferweckt werden konnten. Sie wollten diese Arznei haben. Wie steht's um dich, um mich? Ich bin so froh, dass genug davon da ist. Genug Arznei. Sünde. Und dort die 120. Sie waren ja die Ersten. Sie hielten fest durch alle Prüfungen. Und Jesus sagt, ich könnte zu meinem Vater sprechen, er würde mir 12 Legionen Engel senden. Wie ich vor kurzem zu euch gepredigt habe über Lamm und Taube, ihr denkt daran. Seht, das Lamm kann sich selber nicht führen, es braucht jemand, das sie führt. Und das Lamm hat nur eins, das ist Wolle. Und auch die Wolle gibt es freiwillig dar. Manchmal sagen mir die Frauen, Bruder Brennan, das ist doch mein amerikanisches Vorrecht, mich zu kleiden, wie ich mich kleide. Und wenn ich irgendwie trinken will, da ist das nicht mein amerikanisches Recht. Aber ich sage, natürlich, das mag sein. Aber als Gotteskind, als Christ, hast du dein eigenes Recht preisgegeben. Wenn ihr ein Lamm seid, werdet ihr eure Rechte preisgeben. Ihr seid aus einem anderen Reich. Die Taube leitet euch. Es hält Stand in der Stunde der Prüfung und hält Stand im Tode, hält Stand im Grabe. Das hält. Am Ostermorgen hat ein Engel den Stein weggewälzt und der Sohn Gottes ist auferstanden. Dann ging er zur Herrlichkeit ein und er sagte es den Seinen, wartet in Jerusalem, ich sende euch die Kraft aus dem Hauptquartier. Ich bin so froh. Oh, was würdet ihr dafür geben, wenn ihr heute zum Arzt ginget und sagtet, mein Leben ist auf dem Spiel, kannst du mir nicht helfen? Und was wäre es, wenn er sagen könnte, ich kann dir eine Injektion geben und du brauchst es nicht mehr zu sterben. Was wäre das? Ihr braucht es nicht zu kaufen, nirgends hinzugehen. Es ist schon da, es ist Salbe in Gilead. Entschuldigt, manchmal bin ich ein bisschen außer mir, wenn ich darüber nachdenke. Ach, die Menschen, als sie die Salbung empfingen, handelten sie eigenartig. Gewöhnlich tun sie es, wenn mit ihnen etwas geschieht. Seht, man hat so schon irdisch ein eigenartiges Empfinden und sie dachten, sie sind trunken, haben vielleicht so gehandelt. Seht, und die anderen sagten, die sind voll süßen Weins. Männer und Frauen und besonders ihr Katholiken, die Jungfrau Maria war unter ihnen. Und wenn die Jungfrau Maria, die Mutter unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, zu Pfingsten gehen musste und dort die Salbung empfangen und auch so handelte wie betrunken, wie könnt ihr hineingehen mit etwas weniger als das? Wie wollt ihr es schaffen, gleich zu welcher Gemeinde ihr gehört? Auch sie gehörte zur Gemeinde, aber auch sie musste hingehen und empfangen. Seht, das Leben musste kommen. Sie wurde erfüllt. Nun, als diese Salbung kam, gingen sie auf die Straßen, haben befremdend gehandelt. Sie haben gejauchzt, gejubelt, sich bewegt. Und die anderen dachten, was ist mit ihnen? Seht, sie waren schon gebrandmarkt. Ich weiß, als ich auf der Range war in Colorado, und da ist der Troublesome River Fluss und das Vieh wurde zusammengebracht zuerst. Und dann musste jeder sein Vieh brandmarken, mit irgendeiner besonderen Marke einbrennen. Und man hat das Eisen heiß gemacht und das Vieh damit gekennzeichnet. Oh, wie sind sie danach abgehauen. Aber was war es? Sie waren gekennzeichnet. Seht, ein wenig hat es wehgetan, aber dann waren sie für den Rest ihres Lebens gebrandmarkt. Ganz gleich, was geschieht, auch wenn es im Moment wehtut, wenn das Feuer über euch kommt, ihr werdet gekennzeichnet für den Rest eures Lebens. Das ist eine Salbung, natürlich. Sie wurden gesalbt und sie haben angefangen, mit anderen Zungen zu reden. Und man fragte, was bedeutet all dieses? Wir sind doch alles Galiläer und wir hören sie alle sprechen, jeder in seiner Sprache. Das sind die wunderbaren Werke Gottes. Und dann stand einer auf und predigte zu ihnen. Und dann fragten sie, können auch wir das haben? Wie können wir es haben? Was sollen wir tun? Was können wir tun, um das zu empfangen? Nun, die Salbung ist ja gerade ausgegossen worden. Sie hatten genug davon. Und sie hat einen Doktor dort. Sein Name war Dr. Simon Petrus. Oh, vielleicht würdet ihr Geistlichen euch, ihr Prediger euch wohlfühlen mit solch einem Titel. Und sie fragten, was müssen wir tun? Wo ist das Rezept? Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen. Amen. Das stimmt. Und noch mehr als das. Es wird fürs ganze Leben ausreichen. Und für immer ist diese Vorschrift. Niemand anders braucht ein neues Rezept zu schreiben. Dies Rezept ist für euch, für eure Kinder, für alle, die noch ferne sind, so viele Gott, euer Herr, rufen wird. Es ist dieselbe Vorschrift, dasselbe Rezept. Das ist dieselbe Salbung. Wenn ein Arzt, wenn er ein Rezept ausschreibt, ein wirklich guter Arzt, er weiß, wie viel von dem und von dem eingefügt werden muss. Wenn ihr mehr tun würdet oder weniger von dem, dann wird der Patient sterben. Irgendein Nachgemachter wird das vielleicht von selber mischen. Nach eigenem Gutdünken. Nein, man muss sich an das Rezept, an die Zusammensetzung halten. Es ist eine Salbe in Gilead. Es ist ein Arzt da. Oh, alles ist in diesem Rezept einbegriffen, nicht nur den Händedruck und zur Gemeinschaft kommend oder irgendjemand mit einem Salzstreuer ein bisschen besprengen und sagen, das ist Taufe. Nein, hier ist die Vorschrift, es ist eine Salbe in Gilead und der Arzt ist da. Worauf wartet ihr? Warum wollt ihr das Rezept abschlagen? Der Arzt ist da, der Heilige Geist. Er war's, der das Rezept eingegeben hat. Und man hat es durch das ganze Testament gebraucht, 300 Jahre noch nachher, bis zum Konzil Nicea. Und dann haben Menschen versucht, ihre Rezepte zu geben. Der eine mit Besprengen, der eine hier, der andere zurück zum Originalrezept. Hier ist das Rezept. Seht, die Menschen sind so voller Sünde, sie nehmen Gottes Rezept nicht. Seht, ihr könnt nicht der Gemeinde beitreten, ihr müsst hineingeboren werden. Ihr müsst Apostelgeschichte 2, 38 nehmen. Das ist Gottes Rezept. Ist keine Salbe in Gilead? Ist kein Arzt dort? Jawohl, Salbe ist in Gilead, der Arzt ist da. Ich sage euch die Wahrheit darüber. Aber warum ist die Tochter meines Volkes, seht, die Kleinen, die Weissagung geht auf diese Zeit. Warum ist die Tochter meines Volkes nicht geheilt? Warum ist sie immer noch krank? Warum? Hat euch niemand die Wahrheit gesagt? Sicher, ist keine Salbe, sicher. Hunderte sitzen hier und sie können bezeugen, dass der Heilige Geist recht ist. Wenn ihr noch nicht gesalbt worden seid, dann nehmt doch Gottes Rezept. Es ist eine Salbe in Gilead, der Arzt ist da, hier ist ein Wasserbecken zur Taufe, alles ist da. Lasst uns die Häupter beugen. Herr, du bist der Gott von alters her, du bist Gott und änderst dich nicht. Wenn du ein Rezept schreibst, du großer Arzt, dann kann es nicht geändert werden. Wir erinnern uns des Rezeptes. Du hast gesagt, geht in alle Welt, predigt das Evangelium. Wer da glaubt, wird gerettet werden. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen vertreiben und wenn sie Todbringendes trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Die letzten Worte, die du an deine Gemeinde gerichtet hast, und dann sprichst du durch den Apostel Petrus, durch den Heiligen Geist, nach der Ausgießung. Heute habe ich ihn Doktor genannt, Herr, nur um den Punkt herauszustellen. Es war der Heilige Geist, die Inspiration, die Erkenntnis, die Gott durch den Heiligen Geist gegeben hat. Wir danken dir dafür. Hier sind Menschen, hier in unserer Versammlung, die noch nie dieses Rezept angenommen haben. Sie mögen zur Gemeinde gehören, aber sie haben noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Einen Geist eurer alten Natur herausnimmt, ein neues Wesen hineintut. Noch ist nicht mit ihnen geschehen. Ich bete zu dir, Vater, dass sie es heute Abend empfangen, dass Sünder zu dir kommen und dich als persönlichen Heiland annehmen und erfüllt werden mit Heiligem Geist. Und die, die ins Wasser gehen, dass nicht einer herauskomme ohne die Taufe des Heiligen Geistes. Möge dies ein Gedächtnisgottesdienst sein, an den wir uns lange erinnern können, um deiner Gegenwart. Du bist hier als der große Arzt. Du vermagst alles zu tun, was du verheißen hast. Gib Leben denen, die sterben, heile die Kranken und besonders die, denen Ärzte nicht helfen können. Herz, Krebs, blind, taub, stumm, gelähmt. Etwas, das du ihnen nicht übergeben hast, wie sie es machen können, vielleicht ist nichts. Aber wir wissen, dass alles, was du tust, dadurch kann es geschehen. Und wir bitten dich, Herr, dass du geehrt wirst in diesem Gottesdienst. Wir bitten es im Namen Jesu Christi. Amen. I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree.
Don't the old-fashioned gospel.
Macht nicht, dass das alte Evangelium euch richtig erfrischt und reinigt. Lasst uns andächtig sein. Vielleicht singen wir es langsam mit Anbetung in unserem Herzen zu Gott. Ich liebe ihn. Love him. I love him. Because he first loved me. Just my salvation on Calvary's tree.
Let's just hum it.
Lass es uns summen. Ich frage mich mit unseren Häuptern gebeugt und die Musik weiter leise ist, ob jemand hier ist in der göttlichen Gegenwart, irgendein Sünder, der sagen würde, ich möchte ihn lieben, Bruder Branham, wahrlich möchte ich's, schon immer wollte ich's. Ich wünschte, ich hätte den Mut, ihn als persönlichen Heiland anzunehmen. Wollt ihr Haupt oder Hand heben, während niemand herumschaut? Dort auf der Empore. Ich glaube, ich sehe farbige Leute dort. Hebt eure Hände. Gott segne dich, Gott segne dich. Gott segne dich. Ich sehe eure Hände. Oh, Bruder Branham, wenn ich nur sicher sein könnte, dass Jesus hier ist. Ich glaube, du hast die Wahrheit gesagt. Ich glaube, er hat es gesagt. Die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun. Und du hast uns gesagt, wir sind am Ende des Weges. Ihr hier am Ende oder zu meiner Rechten, das ist gut. Ich glaube, Bruder Branham, dass es wahr ist. Aber noch niemals hatte ich eine Sache, an die ich meine Hand legen konnte, von der ich sagen könnte, es ist übernatürlich. Aber ich möchte, dass der Heilige Geist kommt und etwas tut. Und besonders, als du heute sprachst und von dem Messias und von dem Zeichen des Messias gesprochen hast und dass es dieser Generation zeigt. Er hat es verheißen, es zu tun, wie es war, ehe die Welt verbrannt wurde zu Sodom. Dasselbe Zeichen würde er zeigen und in menschlichem Fleische wirken, ehe die Erde verbrannt wird. Wenn ich ihn tun sehen könnte, woran ich meine Hand legen könnte, dann würde ich ihn aufnehmen als persönlichen Heiland. Ist noch jemand, der seine Hand nicht erhoben hat, hebt sie. Ich kann von hier nicht so gut auf der Empore sehen. Ich sehe die Hände. Ja, es sind farbige Leute. Gott segne euch. Und auch hier im Auditorium und wo immer ihr seid, Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich. Unser himmlischer Vater, die Zeit ist gekommen, ich habe von dir gesprochen und gesagt, dass du der große Arzt bist und dass du die Macht hast, alles zu tun. Du bist nicht tot. Natürlich, du bist gestorben, bist aber am dritten Tage auferstanden. Du lebst immer da. Und du hast deiner Gemeinde geboten, in alle Welt zu gehen, das Evangelium zu predigen, der ganzen Schöpfung und alle, die glauben würden und denen, die glauben und getauft werden, dass sie gerettet würden. Und du sagtest, die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun. Und so wie du dich bekannt gemacht hast, den Juden und den Samaritern, Herr, die Gemeinde aus den Heiden hatte fast 2000 Jahre von Theologie. Und sie haben es nicht gesehen, bis in diese Zeit hinein. Der Prophet sagt, es wird Licht sein zur Abendzeit. Wir wissen, geografisch geht die Sonne im Osten auf, geht im Westen unter. Und dieselbe Sonne, die im Osten aufgeht, ist es, die im Westen untergeht. Der Prophet sagte, es wird ein Tag sein, der nicht Tag und die Nacht ist, ein bewölkter, betrübter Tag. Man ging zur Gemeinde, einige Dinge dieser Art, aber zur Abendzeit wird es Licht werden. Du hast dich erhoben über dem östlichen Volk, über den Juden, über den Samaritern, hast mit deinem Licht über ihnen geleuchtet. Aber jetzt, fast 2000 Jahre, ein bewölkter Tag, Kämpfe und so weiter. Aber das Abendlicht begann zu scheinen. Derselbe Sohn Gottes mit derselben Kraft zeigt dieselben Zeichen, während die Sonne untergeht, jetzt am westlichen Horizont. Herr, weiter können wir nicht gehen. Wir sind an der Westküste und wären dann wieder im Osten. O, scheine auf uns heute. Zeige uns deine Gegenwart, wenn es dir gefällt. Ich bitte dich, gewähre es, dass der Botschafter des Bundes, der Abraham traf, ihr Sodom verbrannt wurde und der seinen Rücken zum Zelt gewandt hatte und der Geist, der in ihm war, den Abraham erkannte, wusste, dass es der allmächtige Gott ist, der große Elohim, der in sich selbst existierende, geoffenbart im Leibe eines, in einem Fleischesleibe und aß von dem Kalb, hat Butter und Brot und Milch gegessen und getrunken. Und dann ist er wieder verschwunden. Elohim, geoffenbart im Fleische, als er durch die jungfräuliche Geburt offenbart wurde, hat er gesagt, er wird dasselbe tun vor seiner Wiederkunft den Heiden. Hier sind wir, Herr, du hältst dein Wort. Ich habe diesen Menschen gesagt, dass sie gerettet wurden, als Jesus für sie starb und geheilt, als er für sie starb. Beweise dein Wort, tu es heute, damit die Menschen erkennen, dass du hier bist. Du kannst sie nicht mehr heilen, du hast es schon getan. Wenn sie nur glauben können, wirst du es tun, Herr, wirst du kommen und deine Gegenwart beweisen. Wir, deine demütigen Knechte, mögen Gnade vor dir gefunden haben. Salbe mich als deinen Knecht und salbe auch die Versammlung, denn beide müssen es sein. Wir erkennen, als du auf Erden warst, als du zu deinem eigenen Volke gingst, konntest du nicht viele Werke tun, um ihres Unglaubens willen. So ist es heute. Höre uns, Vater. Wir geben uns dir und demütigen uns und bitten dich, offenbare uns deine Gnade und deine Liebe und mögen die Sünden nach vorne kommen und empfangen, was das Rezept sagt. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Vor Gott, den heiligen Engeln. Ich sage, dass ich vorwärts gehe im Geiste, herauszufordern den Feind, der unsichtbar ist unter uns. Das ist die Krankheit, die Leiden. Es sind der Teufel wie Krebs. Die medizinische Welt sagt Krebs. Aber er hat ein Leben. Der Krebs ist ein wildes Zellgewebe. Ich bin kein Doktor, ich verstehe es nicht, aber die Zellen werden multipliziert. Seht, auch euer Leben kommt durch den Willen Gottes und hat sich aufgebaut. Aber der Krebs ist ein Teufel. Jesus sagte, als der taube und stumme Geist aus dem Menschen ging, konnte er reden und hören. Seht Geist. Der arme Bruder mag zu einem guten Arzt gegangen sein. Der Arzt mag gesagt, ich stelle fest, ja, du hast einen toten Nerv in deinem Ohr, deshalb bist du taub. Aber warum war er nicht ganz tot mit Nerven? Nein, irgendetwas hat ihn geschnappt. Und der Arzt, er konnte feststellen, und wo es war, er konnte sehen und so weiter. Nun, die fünf Sinne haben wir im Körper. Er konnte es sehen, aber das konnte er nicht sehen. Seht, nun, es ist ein tauber Geist. Nehmt ihn heraus und schon wird die Natur sorgen und es wird, seht, es ist wie ein Kloß, der sich bildet. Wenn der herausgenommen wird, dann geht doch alles gut. Ehe ihr die Kur finden könnt, müsst ihr die Ursache finden. Und wenn der Arzt euch nur Aspirintabletten gibt, ohne euch gründlich zu prüfen, dann, auch wenn es euch mehr kosten würde, aber dann wird er feststellen, wo es ist und von dort anfangen. Nun, nicht als ein medizinischer Arzt, als ein Knecht Christi. Ich weiß die Ursache, Sünde. Was ist Sünde? Ihr sagt, Bruder Brennan, ich sündige nicht. Es ist Unglaube. Wer nicht glaubt, ist schon verdammt. Seht, Unglaube ist die einzige Sünde, die ist. Wer nicht glaubt, ist schon verdammt. Lügen, Stehlen, Ehebruch, all diese, das sind alles Ausbrüche des Unglaubens. Attribute des Unglaubens. Wenn ihr glaubt, würdet ihr es nicht tun. Nun, der Heilige Geist versprach, in den letzten Tagen zu kommen und der Gemeinde aus den Heiden oder den Heiden zu zeigen, dass Gott über uns ist in der Vaterschaft, Gott mit uns in der Sohnschaft und Gott, der Heilige Geist in uns. Das wisst ihr. Eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr werdet mich sehen, denn ich bin in euch und mit euch bis an das Ende. Seht, wie weit bis ans Ende der Welt in uns, wenn das der Heilige Geist ist und der Engel Gottes. Ihr wisst, die Wissenschaft hat das Bild gemacht und es hängt in Washington. Das einzige übernatürliche Wesen, das je fotografiert wurde. Er ist jetzt nicht 2 Fuß von mir entfernt. Deshalb sage ich, was ich sage. Er ist hier. Es ist nicht eine Person, die ich hier im Gebäude sehe, die ich kenne. Ja, ich kenne diese Ed Dorton hier. Das ist ein Prediger aus Kentucky. Und diese beiden Jungs, die neben ihm sitzen. Neben diesen kenne ich nicht eine Seele. Wie viele sind hier, die krank sind und Christus brauchen für Heilung? Ob es für eure physische Heilung oder für jemand anders ist. Und ihr wisst, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, was ihr möchtet. Hebt eure Hand. Habt nur Glauben. Glaubet Gott von ganzem Herzen. Seid andächtig. Ich möchte mir Zeit nehmen. Werdet nicht nervös. Und wenn ihr das glaubt, und ich eine Schrift zitiere aus dem Hebräerbrief, sobald ich dieses Zitat gebe, Jesus von Nazareth, unser Herr und Retter, war auf dem Wege, hat das tote Mädchen eines Priesters auferweckt und dort war eine Frau, die hatte den Blutfluss und sie versuchte Heilung durch Ärzte zu bekommen. Sie haben ihr Bestes versucht, aber es ging nicht. Sie hatte vielleicht, war es schon die Wechselzeit, aber sie sprach, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre. Ihr kennt die Geschichte. Und sie berührte den Saum seines Gewandes. Er fragte, wer hat mich berührt? Petrus sagte, jeder berührt dich doch. Warum fragst du überhaupt? Er sagt, ich bin schwach geworden. Kraft ist von mir ausgegangen. Nun, ihr sagt, Bruder Brennem, ich bin krank heute. Wenn Jesus hier wäre, würde ich ihn berühren. Sicher würdet ihr es tun. Ich möchte euch sagen, er ist hier. Natürlich. Nun, wenn er hier stünde, meinen Anzug tragen würde, ihr kämt und würdet sagen, hey Jesus, könntest du mich heilen? Er würde sagen, ich habe es schon getan. Würdet ihr es glauben? Gemäß eurem Glauben würde es euch geschehen, würde er sagen. Als er auf Golgatha starb, ist es vollendet worden. Er tut diese Dinge und zeigt, dass er lebendig ist und nicht tot. Er hat es verheißen. Das ist unser Trost. Seid ihr nicht froh in diesen dunklen Stunden, wo die Welt niemand weiß, was er zu tun hat und tun soll. Und wir wissen es, er ist hier. Hier ist es und wissenschaftlicher Beweis durch das Bild. Und Millionen in der Welt wissen es, haben seine Kraft wirksam gesehen. Und denkt daran, etwas Großes wird geschehen. Die Stunde ist noch nicht da. Eines Tages werdet ihr es wissen. Haltet fest. Lasst es nicht zu spät sein. Seht, manchmal gehen die Dinge über euch hinweg und ihr seht es nicht. Seht, die Katholiken wussten nicht, dass als die Johanna von Arc getötet wurde, das, was sie getan haben. Auch die Juden wussten nicht, was sie an Jesus getan haben, als sie ihn kreuzigen ließen. Macht nicht, dass der Heilige Geist sich zurückziehen muss, sondern gebt Acht auf sein Wirken. Er ist jetzt hier. Die Bibel sagt, im Hebräerbrief steht es geschrieben, Prediger wissen es, er ist jetzt hoher Priester, der zu Rechten der Majestät Gottes sitzt und der berührt werden kann durch das Gefühl unserer Schwachheit. Und Hebräer 13, 8 sagt, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist hoher Priester. Wenn ihr ihn berührt, muss er genauso handeln wie damals. Genauso, er hat es verheißen. So wie er damals zu Abraham sprach. Wenn es von Herzen glaubt, möge der Heilige Geist kommen durch eine göttliche Gabe, nichts in mir selbst habend, wie dies Mikrofon. Es ist tot, es wäre stumm, es sei denn, etwas spricht durch es. So bin auch ich, aber es sei denn, etwas spricht durch mich. Ich kenne euch doch nicht. Berührt ihn und dann wird etwas angezündet. Der Heilige Geist kommt und wenn ich mich dann selber übergeben kann, mich demütigen, meine eigenen Gedanken beiseite legen, euer Glaube an Gott wird dann den Heiligen Geist in mir wirksam sein lassen und er wird dann durch mich reden, wie er zu der Frau geredet hat. Ihr braucht keine Gebetskarte. Morgen werden wir sie austeilen. Nun höret, niemand soll sich irgendwie bewegen oder Unruhe bringen. Ich werde meinen Rücken euch zuwenden, sehen, ob wir am Ende des Weges angekommen sind. Allmächtiger und treuer Gott, du hältst dein Wort in jeder Generation. Niemals versagst du, bist immer dort, dich selbst als lebendig zu bezeugen. Als du von der Auferstehung zurückkamst, viele glaubten nicht an dich. Aber dort war ein Kleophas und ein Freund unterwegs, auf dem Wege nach Emmaus. Und dann sprachst du zu ihnen, sie haben dich nicht erkannt, bis du mit ihnen in dem Raum warst, dort eingeschlossen. Herr, viele sind mit dir Jahre gegangen und kennen dich nicht, erkennen nicht, dass du sie bewahrt hast vor Unfällen und anderen Dingen, die geschehen sind. Aber während wir mit dir eingeschlossen sind, wie Kleopas und sein Freund, tue etwas, wie du damals tatst, so wie du getan hast, ehe du gekreuzigt wurdest. Und sie erkannten dich als denselben Jesus. Niemand konnte tun, was du tatst, als nur du. Und sie sagten, gewiss, der Herr ist auferstanden. Nun, Vater, tue in dieser Versammlung, wie du getan hast, als du auf Erden wandeltest. Sprich, o Gott, während wir uns demütigen und unser Leben dir übergeben, in deine Hände legen, wenn du es noch einmal tun möchtest, noch einmal, dann werden die Menschen hier gefragt werden, warum sie der Vorschrift der Bibel nicht folgten, denn sie sehen, dass wahrlich Gott in seiner Gemeinde durch sein Volk wirkt. Demütig bitten wir das von unserem geliebten Herrn und Retter im Namen Jesu Christi. Amen. In Ordnung, ihr mögt eure Häupter erheben. Ich schaue jetzt dorthin auf eine Frau. Sie hat ihr Haupt erhoben, sie betet. Ich kenne sie nicht, habe sie nie in meinem Leben gesehen, aber über ihr ist das Licht, die Feuersäule. Und ich gebe Acht, während es sich bewegt. Die Frau betete, dass ich mich wende und sie rufe. Sie hat etwas an ihrem Ausgang. Wenn du von Herzen glaubst, dann kannst du geheilt werden. Die kleine Frau, damit ihr wisst, wer sie ist. Sie ist Frau Schmidt aus Arkansas. Steh bitte auf, die Frau mit ihrem Schal um. Dein Leiden hat dich verlassen. Du hast Hämorrhoiden. Nun, ich halte meine Hände erhoben in Ehrfurcht. Nie habe ich die Frau gesehen. Du hast keine Gebetskarte. Nein, es sind keine ausgegeben worden. Ich kenne dich nicht. Stimmt das? Sind wir fremd? Dann hebe deine Hand, damit die Menschen sehen. Seht, was er dir sagte, ist das wahr? Dann winke mit deiner Hand. Ich möchte jetzt die Versammlung etwas fragen. Wen hat die Frau berührt? Nie hat sie mich gesehen, nie habe ich sie gesehen. Und der Geist Gottes ist hier. Und derselbe, an den sie glaubte. Sie hat mich doch nicht berührt. Seht, wie weit sie von mir weg ist. Sie hat den hohen Priester berührt. Der hohe Priester, der hier ist. Die Frau, die hinter ihr sitzt, am Ende, mit der Feder im Hut, auch sie betet. Glaubst du mir, sein Prophet zu sein? Du hast etwas mit deinem Rücken, du hattest einen Unfall. Und daneben hast du noch Arthritis, das ist korrekt, und Komplikationen. Du hast einen Angehörigen, für den du betest. Einen Sohn. Er hat einen nervösen Zusammenbruch gehabt. Du hast einen Mann, für den du betest. Er ist ein Alkoholiker. Das ist, so spricht Gott der Herr. Nimmst du an, Jesus Christus, sind diese Dinge wahr? Hebe deine Hand, damit die Leute sehen. Wenn ich dich nicht kenne und du mich nicht kennst, winke mit deiner Hand. Glaub dir jetzt alle von Herzen. Gehe du und empfange, worum du gebeten hast. Ja, wenn du glauben kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ihr müsst erst glauben. Seht, die einzige Weise, wie ich weiß, was der Frau gesagt wurde, ist, wenn ich es auf dem Tonband wiederhöre. Ich war es doch nicht, er war es. Aber etwas ist noch immer über der Frau. Sie fragt sich, es geht um einen Jungen, nervös, hier ist es. Es ist ein böser Geist, der verursacht hat, dass der Junge diesen Zusammenbruch hatte. Er ist von Georgia. Er ist ein Prediger. Reverend Farrell, dein Zusammenbruch ist verschwunden, deine Nervosität ist weg. Jesus Christus hat dich wohlgemacht. Nun, diesen Mann habe ich nie gesehen in meinem Leben. Wir sind total fremd einander. Fragt ihn, waren diese Dinge wahr, dann winke mit deiner Hand. Was immer er dir sagte, ist die Wahrheit gewesen. Ich kenne dich nicht, nein. Wer ist hier, der dich kennt? Christus. Stimmt das? Dort sitzt ein Mann neben dir, damit du glaubst und weißt, ich bin sein Knecht und ich bin es nicht. Du betest für deine Frau, auch von Georgia. Sei guten Mut, es wird in Ordnung sein. Wenn du glaubst, wenn du glauben kannst, glaubt ihr, alle Dinge sind möglich. Die kleine Frau, die dort sitzt und betet mit an der Wirbelsäule im Nacken. Du bist von Baton Rouge. Miss Hines, stehe auf. Empfange deine Heilung. Ich kenne die Frau nicht, habe sie in meinem Leben nicht gesehen. Wir sind total fremd. Wenn wir fremd sind, winke mit deiner Hand.
You have faith and believe.
Du hast Glauben.
There's that angel standing right back.
Dort steht der Engel.
See that light?
Seht ihr das? Ich könnte es nicht sehen.
It's a woman's got a spiritual
problem. Es ist eine Frau, die ein geistliches Problem hat.
Mrs. Haynes,
Frau Haynes ist ihr Name.
Miss Haynes, you believe with
Frau Haynes,
heart.
Glaube von Herzen.
He'll be all right.
Er wird in Ordnung sein. Empfängst du es jetzt? Nimmst du es an? Ich kenne dich nicht, habe dich nie gesehen. Die Frau, die neben dir sitzt, betet auch. Sie hat ein Drüsenleiden. Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, wer du bist? Frau Jackson, glaube von ganzem Herzen. Ich fordere euren Glauben auf. Hier. Wenn ihr Menschen in der Versammlung, ihr farbige Leute, könnt ihr mich hören, dann hebt die Hand. Ja. Die dritte vom Ende, die Negerfrau, hat ein Nierenleiden. Und die neben ihr sitzt, hat auch ein Nierenleiden. Nehmt ihr eure Heilung an, dann hebt eure Hände empor. In Ordnung. Geht nach Hause. Christus hat euch wohl gemacht. Habt Glauben, vertraut, zweifelt nicht. Gott ist hier. Ihr Menschen hier in den Stühlen, ich kann euch nicht heilen. Aber ich kann euch sagen, was mit euch verkehrt ist, wenn ihr nur glauben. Spastik und Kinderlähmung. Und wenn ihr von Herzen glaubt, könnt ihr den Stuhl bewegen und nach Hause fahren. Ihr müsst es glauben, von ganzem Herzen. Wer liegt hier auf der Bahre? Der Mann? Ja. Er hat eine Operation, ist dadurch blind geworden. Der Tumor ist ihm operiert worden. Und jetzt ist er in dieser Verfassung. Ich kann nicht heilen. Aber der Heilige Geist ist hier. Glaubst du, dass der Heilige Geist unter seinem Volk ist? Nehmt ihr ihn auf als euren Heiler. Unser himmlischer Vater, wie ich diese Menschen gebeten habe, die Hände einander aufzulegen und beten, und ich bat, dass du dein Wort weiterhin bestätigen möchtest. Du hast gesagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Ich bitte dich, Vater, möge deine göttliche Gegenwart jetzt mit uns sein. Möge jeder, der in deiner göttlichen Gegenwart ist, und ich fühle, dass ich schwach werde. Vater, heile jeden Einzelnen. Lass sie wissen, dass du es bist. Lass sie sich nicht fürchten, du bist es. Ich bin es, spricht der Heilige Geist. Die einzige Hilfe in der Zeit der Not und Schwierigkeit. Kommt alle, empfanget die Salbe Gileads. Seid damit angetan. Von allen Furcht, von allen Zweifeln, empfangt den Herrn, nehmt ihn auf als Retter und Heiler. Im Namen Jesu Christi bitte ich es. Amen. Ich fordere jeden Mann, jede Frau, Jungen und Mädchen auf, im Namen Jesu Christi, dessen Gegenwart hier ist, dass kein sterblicher Mensch diese Dinge tun kann. Es muss absolut nur der Geist Gottes sein. Und ich fordere jeden Prediger auf, und festzustellen, ob die Bibel nicht verheißt, dass dies geschehen sollte vor der Endzeit. Und die Bibel ist heute Abend erfüllt. Jesus Christus, der Auferstandene, der, den man oft die dritte Person nennt, ist die erste. Und er wirkt hier durch menschliches Fleisch, wie er damals in seinem eigenen Sohn, in Jesus Christus, wirkte. Und segnet sein Volk, seine Kinder. Er sagte, eine kleine Weile und die Welt der Ungläubigen sehen mich nicht mehr. Aber ihr werdet mich sehen. Ich werde mit euch sein bis an das Ende der Welt. Hier ist er heute Abend. Ich frage mich, in der Gegenwart dieses großen Heiligen, wie viele möchten, dass diese Vorschrift oder dieses Rezept an euch erfüllt wird, und ihr würdet euch dann taufen lassen, während wir einen Gesang singen. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Vielleicht wollt ihr euch erheben und dann nach vorne kommen, damit ich mit euch beten kann, damit ihr den Heiligen Geist empfängt. Die Bibel sagt so, wir können Hände auflegen und für euch beten. Was hindert es? Philippus sagte zu dem Kämmerer, oder der Kämmerer zu Philippus, hier ist Wasser. Petrus sagte am Pfingsttage, tut Buße Und lasst euch jeder taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Er ist doch der, hier wirkt. Und die Verheißung gilt euch und euren Kindern, die noch fern sind, so viele euer Gott herzurufen wird. Oh Gott, das ist korrekt. Und stellt fest, was geschehen wird. Das habe ich getan und das ist geschehen. Tut ihr es und es wird bei euch geschehen. Ich liebe ihn.
With our heads bowed now. Great Holy Spirit, your presence is here.
Oh, großer Heiliger Geist, deine Gegenwart ist hier. Heilungen geschehen im ganzen Gebäude. Die ohne dich sind, die nicht wissen, was der große Heilige Geist bedeutet, wissen nicht um die Vergebung ihrer Sünden. Mögen sie nach vorne kommen. Im Namen Jesu bitte ich. Wollt ihr euch nicht erheben und kommen? Gott wird euch am Tage des Gerichtes fragen. Hier in Shreveport ist das Wort gepredigt worden durch einen ungeschulten Mann. Und ich habe mein Wort gepredigt, habe mich selbst als lebendig bezeugt, um mein Wort zu bestätigen. Und ihr werdet gefragt werden, warum habt ihr es nicht angenommen? Gott segne dich, mein Bruder. Gott segne dich, meine Schwester, noch jemand anders. Wenn jemand noch nie getauft wurde in christlicher Taufe, es gibt keine andere Form und keinen anderen Platz. Wenn ihr Sünder seid, kommt nach vorne. Wenn ihr Gemeindeglieder seid, kommt. Wenn ihr noch nie getauft seid, gemäß der Vorschrift, die Petrus in Apostelgeschichte 2,38 gegeben hat, dann fordere ich euch auf vor Gott und den Engeln. Warum wollt ihr zweifeln, dass ich Prophet bin oder dass ich es bin? Und ihr wisst, dass es Gott ist, der wirkt. Ich habe euch die Wahrheit gesagt. Ich bitte in Jesu Christi Namen,